Ja, nochmal gesegneten Sabbat. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich wurde eingeteilt von eurem Prediger, von Gerhard, einfach so. Und dann habe ich irgendwann erfahren, ihr habt da Erntedankfest. Wäre doch ganz nett, wenn ich eine Predigt über Erntedank halten könnte. Also habe ich es doch mal versucht. Erntedank. Warum feiern wir das überhaupt? Bevor ich Adventist wurde, Erntedank, man hat schon hier und dort mal gesehen, geschmückte Kirchen, geschmückte Kathedralen nenne ich es jetzt mal. Aber so richtig hat mich das früher nicht berührt. Spannend war das, als ich das Jahr in den USA war. Denn da gibt es auch sowas wie ein Erntedankfest. Thanksgiving heißt es. Ende November. Und es war ganz faszinierend. Das hatte so eine Megatradition, dass da Dinge getan wurden, die sonst nicht getan wurden. Bestes Beispiel, ich hatte einen Supermarkt in meiner Gegend, an dem ich im Einkaufen war, und er hatte 24 Stunden am Tag offen. 7 Tage die Woche. Ja, es gab aber tatsächlich 6 Stunden im Jahr, an denen der geschlossen war. An Thanksgiving von 18 Uhr bis 24 Uhr. Da war der Supermarkt zu, sonst immer offen. Und auch an Thanksgiving an der Uni war es so, die Einheimischen sind alle nach Hause gefahren zu ihren Familien. Das war sowas wie ein verlängertes Wochenende. Und für uns ausländische Studenten wurde auch gesorgt. Wir durften da ein Thanksgiving-Dinner haben, kostenlos, für alle die nicht mal so schnell zur Familie nach Hause fahren konnten. Das heißt, da war ein Tag auf dem Campus, waren fast keine Amerikaner da, sondern nur Ausländer. Aber woher kommt das Erntedankfest überhaupt? Das erste Erntedankfest in der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Christenheit, das so ein bisschen ähnlich war wie das, was wir heute kennen, wurde im 8. Jahrhundert im Bistum Mainz gefeiert. Aber es war nur ganz regional, das war nicht in der ganzen katholischen Kirche, sondern nur dort in Mainz. Und erst im 16. Jahrhundert, oder ja, erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts eigentlich, war es eine offizielle Feier in den Kirchen. Angefangen hat es im Pietismus. Und da wurde traditionell, war es der erste Sonntag im Oktober, an dem Erntedankfest gefeiert wurde. Also es ist eigentlich ein Fest, das zunächst so aussieht, als wäre es rein aus der Tradition der Kirche entstanden. Ist auch so, erstmal. Deswegen die Frage, eine provokante Frage. Dürfen wir oder sollen wir heute Erntedankfest wirklich feiern? Denn es ist eigentlich eine kirchliche Tradition. Aber es gibt ein Erntedankfest, oder es gab ein Erntedankfest, das wesentlich älter ist als alle christlichen Kirchen. Die Israeliten hatten schon mal sowas wie ein Erntedankfest. Welches Fest war denn das? Die Israeliten hatten zu ihrer Zeit hatten sie verschiedene Feste. Ich nenne mal ein paar. Passafest, Erstlingsgabe, dann hatten sie das Pfingstfest, das Posaunenfest, den Versöhnungstag, den Yom Kippur und das Laubhüttenfest. Und später kam nach Esther und Mordechai, nachdem sie von Babylon bzw. von Persien zurückgekommen sind, wurde noch das Purimfest dazugenommen. Welches ist jetzt das Erntedankfest? Tatsächlich gibt es 3 Feste, die mit Ernte zu tun haben. Das erste ist das Passafest. Denn das Passafest, das dort im Frühling stattfindet, ist auch ein Fest, bei dem die Gerstenernte abgeschlossen ist. Anders als bei uns hier in Mitteleuropa wird das Korn, vor allem das Getreide, wird im Frühjahr geerntet, im Donautal vor allem. Und nicht so wie hier bei uns im Herbst. Das zweite war das Pfingstfest. Das war nämlich der Abschluss der Weizenernte. Aber das eigentliche Erntedankfest, das habe ich schon gehört, das ist das Laubhüttenfest. Ganz genau. Das war nämlich der Abschluss der sämtlichen Ernte, vor allem der Früchte von den Bäumen. Und so möchten wir heute mal ein bisschen was über das Laubhüttenfest lernen, ob da etwas für uns dabei ist, was wir heute auch an das, was wir heute auch denken können. Dazu schlagen wir mal gemeinsam auf 5. Mose 16. 5. Mose 16. Und dort wird uns das Laubhüttenfest beschrieben, das am 15. Tag des 7. Monats, also nach heutigem Kalender im Oktober stattfindet. Und es war bei den Juden damals das letzte Fest im Jahr. Und während diesem Fest wurden viele Opfer gebracht, also Ernteerträge, so ähnlich wie wir es hier haben, und Tieropfer. Lass uns mal ein bisschen was über das Laubhüttenfest lernen. Und dazu lesen wir 5. Mose 16 ab Vers 13. Und dort steht: Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Interessant, es gibt 2 verschiedene, ja, ich nenne es mal Bereiche, wo man Ertrag sammeln kann. Einmal Tenne. Tenne ist ein Bereich, wo Getreide gedroschen wird. Und einmal Kelter. Das ist, da wurden Früchte gestampft. Ich würde es mal in die heutige Sprache übersetzen. Das eine hat mit Getreide zu tun und das andere mit Pressen von Früchten, von Obst. Vers 14. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Also es soll ein Fest der Freude sein. Ein Fest, bei dem jeder fröhlich sein soll. Steht so explizit bei keinem anderen Fest so ausgiebig drin. Und dann sollte das 7 Tage lang dauern. Na gut, wir feiern heute nicht 7 Tage lang am Stück das Erntedankfest, aber damals war das Laubhüttenfest 7 Tage lang. Vers 15, 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Welches war denn der Ort, den der Herr erwählen wird? Es war das damalige Jerusalem. Also das Laubhüttenfest war ein Fest, an dem die Menschen, die ganzen Israeliten, sich in Jerusalem versammeln sollten. 3-mal im Jahr soll das männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er wählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, also das Passafest, und am Fest der Wochen, das war das Pfingstfest, und am Fest der Laubhütten. Also am großen Versöhnungstag war es nicht unbedingt nötig, nach Jerusalem zu reisen. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Warum wurde das Fest gefeiert? Einmal war es natürlich ein Fest, um dankbar zu sein über die Ernte, die man das Jahr über eingesammelt hat. Wie gesagt, die Getreideernte war zu dem Zeitpunkt schon vorbei, aber die Ernte der Früchte wurde eingebracht. Und so wurde dafür gedankt. Für Dinge, die wir heute als alltäglich betrachten. Genug zu essen haben, genug Ernte haben. Es ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Denn unser Essen ist nicht von Menschen gemacht, sondern es kommt von Gott. Es kann nur entstehen, wenn Gott Sonne gibt, wenn Gott die Erde segnet, wenn Gott Regen gibt und auch Wind ist dafür nötig, damit Frucht überhaupt entstehen kann. Also die Früchte, die wir essen, kommen erstmal nicht nur aus dem Supermarkt, wo sie Menschen hineinbringen, sondern ursprünglich kommen sie von Bäumen, von der Erde. Und natürlich steckt da Arbeit der Menschen drin, aber ohne Gottes Segen, ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Schöpfung wäre das nicht möglich. Und was für uns so selbstverständlich ist, es gibt rund 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die nicht genug zu essen haben. Für die ist das nicht selbstverständlich. Also warum wurde es gefeiert, dieses Fest? Es war ein Fest zum Nachdenken über die Güte, Treue und Gnade Gottes, wie man in der Ernte gesehen hat. Und wie wurde gefeiert? Mit Liedern, mit Dankgebeten und mit diesen Opfern, nicht nur den Tieropfern, die damals nötig waren, sondern auch mit Opfern aus ihren Erträgen. Aber es gibt noch mehr zu sagen über das Laubhüttenfest. Dazu schlagen wir gemeinsam auf 3. Mose 23. Also nicht nur im 5. Mose 16 wird das Laubhüttenfest beschrieben, sondern auch im 3. Mose 23. 3. Mose 23, und dort lesen wir mal ab Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn, zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Also 7 Tage lang lief das Fest, aber das heißt nicht, dass an komplett in 7 Tagen nicht gearbeitet werden sollte, sondern nur an denen die Versammlungen stattfinden sollten. 1. und 8. Tag. Vers 40, ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden, und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure Geschlechter, bis ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Warum? Kommen wir gleich noch dazu. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Was wurde denn kurz oder relativ kurz vor dem Laubhüttenfest gefeiert? Es war der große Versöhnungstag. Und der große Versöhnungstag war dazu da, dass die Sünden, die das Volk begangen hat, getilgt wurden, ausgelöscht wurden und dass dadurch wieder eine enge Beziehung von Mensch zu Gott entstehen kann. Und als Folge davon soll dann später das Laubhüttenfest gefeiert werden, das jetzt ein Fest der Freude war. Wie wurde das durchgeführt? Typischerweise wurden Lieder, Dankgebete gesprochen. Typischerweise Psalm 106, Vers 1. Da heißt es: Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und der Mittelpunkt der Freude war der Tempel. Das ganze Volk hat sich versammelt. Und somit war es nicht nur ein Fest für die Dankbarkeit für die Opfer, sondern es hat einen weiteren Grund, für die Ernte, sondern es hat einen weiteren Grund, warum es gefeiert wurde. Es war grundsätzlich ein Fest, bei dem man dankbar war für Gottes Segen, für Gottes Schutz, Gottes Führung. Es war nämlich auch ein Fest, an dem gedacht wurde, an das, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wir haben es gerade gelesen. Also es geht nicht nur um die Ernte, sondern es geht auch darum, wie man in Vergangenheit oder wie das Volk Israel in der Vergangenheit geführt wurde. Und so wollen wir auch heute, wenn wir das Erntedankfest feiern, nicht nur dankbar sein für die Ernte, sondern auch dankbar sein, wie Gott uns durch unser Leben geführt hat. Wie er den ein oder anderen von uns von der tiefsten Dunkelheit der Welt hinein in sein Licht geführt hat, herausgerufen hat aus seiner Welt. Nicht jeder ist schon Adventistenkind hier. Dann gibt es nochmal etwas, was während dem Laubhüttenfest früher zumindest gemacht werden sollte, aber wir werden gleich sehen, dass es schnell nicht mehr gemacht wurde. Am Laubhüttenfest sollte nämlich außerdem aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose gelesen werden. Und das lesen wir im Nehemia. Wir schlagen also mal gemeinsam auf Nehemia 8. Nehemia 8. Nehemia. Genau. Ein kleineres prophetisches Buch, das aber nicht bei den kleinen Propheten ist, sondern davor in der Bibel kommt. Nehemia 8. Und dort lesen wir ab Vers 14. Und als die Israeliten nämlich wieder von Persien zurückkommen sollten nach Jerusalem und die Stadt wieder aufbauen sollten, inklusive der Mauern, haben sie etwas gefunden. Nämlich Nehemia 8, Vers 14. Nehemia 8, Vers 14. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Also offensichtlich hatten sie das Laubhüttenfest wieder vergessen. Nehemia 8. Nehemia. Das ist der, der wieder Statthalter wurde in Jerusalem, der den Befehl bekommen hat, von Artaxerxes Jerusalem wieder aufzubauen. Nehemia 8, Vers 15. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige von wilden Ölbäumen, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Das muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein, wenn man auf Jerusalem zugelaufen ist, vielleicht von einem der Berge, die um Jerusalem herum sind, draufgeschaut hat und diese Laubhütten gesehen hat. Also diese Stadt komplett grün. Nicht so wie bei uns im Herbst, wo die Blätter bunt sind und vom Baum fallen, sondern in der Gegend war es damals grün. Da gab es nicht so einen Winter, wie wir ihn hier kennen. Vers 17. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es, und jetzt kommt die unglaubliche Tatsache, denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Es gibt in der Bibel mehrere Josuas, aber der Josua des Sohnes Nuns, ist der berühmteste Josua. Das ist der Josua, der Kanaan erobert hat, also der Nachfolger von Mose. Und seit dieser Zeit wurde das Laubhüttenfest nicht mehr so gefeiert. bis zur Gefangenschaft wieder in Persien oder eigentlich bis danach. Da könnt ihr sehen, wie schnell es losging mit dem Glaubensabfall, wie schnell Gottes Gebote, Gottes Verordnungen nicht mehr eingehalten wurden. Und das Laubhüttenfest war das erste, was nicht mehr gefeiert wurde. Bis sie eben wieder zurückkamen. Und Vers 18, und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang und am 8. war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Also wieder eingeführt von Nehemia, völlig vergessen, schon seit Josua aus dem Gesetz Gottes wieder lesen, überhaupt das Laubhüttenfest zu feiern. Interessant ist auch folgende Tatsache. Als Salomo den Tempel eingeweiht hat und sein Gebet für den Tempel gesprochen hat, es war ein Tag der Freude und es war tatsächlich auch zum Zeitpunkt des Laubhüttenfestes. Aber warum Laubhütten? Warum sollten Laubhütten gebaut werden? Nun, das, was da im Deutschen als Laubhütte steht, ist es im Hebräischen, ist das Wort, kann auch Zelte heißen. Und anders als das Heiligtum waren die Zelte nicht notwendigerweise mit Stoff gemacht, die Zeltplanen, die dort, wo die Menschen drin gewohnt haben, sondern manche wurden eben aus dem, selbst in der Wüste, wo es halt noch Laub gab, wurden diese Zelte mit Laub gefertigt. Und dieses Laubhüttenfest sollte eben an diese Zeit, an den Durchzug durch die Wüste erinnern. Und Gottes schützende Fürsorge in der Wüste. Nach der Rückkehr aus Persien gab es eine Art Zeremonie. Am ersten Morgengrauen haben die Priester einen langen Ton aus einer silbernen Posaune rausgestoßen. Anschließend gab es Trompetengespiele und Freudenrufe des Volkes. Was wurde dann gemacht? Ein Priester füllte eine silberne Kanne mit Wasser und stieg unter dem Posaunenschall mit langsamen, feierlichen Schritten die Stufen des Tempels hinauf in Jerusalem und sang die Psalmworte aus Psalm 122, Vers 2. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Und diese Kanne Wasser wurde zum Altar getragen und in eine Schale gefüllt. Und auf diesem Altar gab es 2 Schalen. Eine Schale wurde mit Wasser gefüllt und die andere Schale war gefüllt mit Traubensaft. Und von beiden Schalen ließ man gemeinsam gleichzeitig das Wasser und den Traubensaft durch eine Röhre in den Kidron fließen. Das ist ein Bach oder Fluss, der dann ins Tote Meer fließt. Und das war ein Symbol auch dafür, wie Gott in der Wüste das Wasser aus dem Felsen hervorsprießen ließ. Wir wollen heute Mittag noch sehen, ob es diesen Felsen vielleicht heute noch zu sehen gibt, wo das war. Und das Volk sang das, was wir in Jesaja 12, Vers 2 und 3 lesen, siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn Jehova, der Herr, ist meine Kraft, mein Lied und der wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Diese Zeremonie, diese interessante mit den 2 Schalen, Wasser und Traubensaft, ich wollte schon fast Blut sagen, ist nicht nur ein Hinweis auf das Wasser aus dem Felsen in der Wüste. Es hat noch einen anderen Hinweis. Denn auch zur Zeit Jesu wurde das Laubhüttenfest gefeiert. Und Jesus hat auch, wenn auch nicht ganz offiziell, ein Laubhüttenfest mitgefeiert. Dazu lesen wir mal gemeinsam Johannes 7. Johannes 7. Johannes 7 und dort ab Vers 37. Dort ist Jesus auch an einem Laubhüttenfest. Und Jesus hat da etwas Wichtiges zu sagen. Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, des Laubhüttenfestes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also dieses Ritual, was die Priester beim Laubhüttenfest getan haben, weist nicht nur auf das Wasser aus dem Felsen in der Wüste, sondern es zeigt auch auf etwas, was in der Zukunft geschehen sollte. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jeder Gläubige sollte den Geist empfangen. So haben wir also das Laubhüttenfest als Erntedankfest, um dankbar zu sein für die Ernte. Wir haben das Laubhüttenfest als eine Gedächtnisfeier für Gottes Bewahrung in der Wüste. Aber es gibt noch einen anderen Grund für das Laubhüttenfest. Es hatte nämlich einen Hinweis auf das, was noch in Zukunft geschehen sollte. Und das ist spannend. Wenn wir an das Passafest zurückdenken, auf welches antitypische Ereignis sollte das Passafest hinweisen? Auf Jesu Opfertod am Kreuz. Das Faszinierende war, das Passafest zeigte nicht nur auf Jesu Opfertod hin, sondern es war noch sogar noch zur gleichen Zeit wie Jesu Opfertod. Wir wissen, dass Jesus am Passafest gekreuzigt wurde. Und der Zeitpunkt war sogar so genau, dass Jesus am Kreuz genau zu dem Zeitpunkt gestorben ist, als der Priester das Passahlamm schlachten wollte. Und wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als Jesus gestorben war, gab es ein heftiges Erdbeben. Und dieses Erdbeben hat dafür gesorgt, dass dieser Schlachtvorgang nicht vollendet werden konnte, sondern dass das Passahlamm entfliehen konnte. Und zur gleichen Zeit ist noch etwas passiert im Heiligtum. Der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Der Trennungsvorhang zwischen Heiligtum und dem Allerheiligsten. Faszinierend. Dann das Fest der Erstlingsgabe. Ist direkt kurz nach dem Passafest ist ein Hinweis auf Jesu Auferstehung. Und auch das war absolut zeitgleich. Typus und die Erfüllung Antitypus genau zur gleichen Zeit. Worauf sollte denn das Pfingstfest hinweisen? Auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Was ist denn einige Tage nach Jesu Tod, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, was ist denn passiert? Die Israeliten sind tatsächlich alle zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen. Gott hat den Heiligen Geist ausgießen lassen und Petrus und die Jünger haben verkündigt. Die Erfüllung, die antitypische Erfüllung war zur gleichen Zeit wieder wie das Fest, zu dem es gefeiert wurde. Worauf sollte denn das Posaunenfest hinweisen? Das Posaunenfest sollte hinweisen auf die Verkündigung der Wiederkunft Jesu. Wann wurde denn das erfüllt? Ist das schon erfüllt worden? Ja, die Verkündigung Jesu wurde schon erfüllt. Es war die Millerbewegung. Hier wurde dieses Fest antitypisch erfüllt. Die Millerbewegung hat die Wiederkunft Christi wieder verkündigt. Welches Fest kommt denn danach? Das Versöhnungsfest. Der große Versöhnungstag. Yom Kippur. Worauf sollte der hinweisen? Auf den Beginn des Untersuchungsgerichts im Himmel. Hat sich das schon erfüllt? Jawohl, das ist der Beginn. am 22. Oktober 1844. Beginn des Gerichts im Himmel. Die antitypische Erfüllung vom Versöhnungstag. Und ihr könnt schon erahnen, wieder zeitgleich, nicht nach modernem jüdischen Kalender, sondern nach altem hebräischen Kalender, wurde auch am 18. Oktober 1844 wäre der große Versöhnungstag gewesen. Also das typische Fest wieder zum gleichen Zeitpunkt wie die antitypische Erfüllung. Worauf soll das Laubhüttenfest denn hinweisen? Eine kleine Ahnung kriegen wir, wenn wir uns nochmal mit 5. Mose 16 beschäftigen, Vers 13. Da haben wir folgenden Satz gelesen. 5. Mose 16, Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten. Warten wir noch kurz. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne, Ertrag der Tenne, und deiner Kelter eingesammelt hast. Wo finden wir diese zwei Bereiche nochmal in der Bibel? Wir finden sie in Offenbarung. Wir schlagen also gemeinsam auf Offenbarung 14. Offenbarung 14. Und dort ab Vers 14, dort lesen wir Folgendes. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und er sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Ein Text voller Symbolik. Wir gehen gar nicht groß in die Details hinein, aber es zeigt uns nur, dass die Weizenernte ein Symbol ist für den Lohn, den die Gläubigen bekommen, für die endgültige Erlösung des Volkes Gottes. Und dann auf der anderen Seite wird eine Kelter getreten. Es ist das Symbol für das Gericht über die Gottlosen. Die, die von Gott dann tatsächlich nichts wissen wollten. Und diese zwei, Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter, finden wir wieder bei der letzten Welternte. Also das Laubhüttenfest ist ein Hinweis auf die letzte Welternte, ist ein Hinweis auf die Wiederkunft Christi. Wenn wir also heute Erntedankfest feiern, dann wollen wir Gott danken für die Nahrung und den Segen, den er in unserem Leben gegeben hat. Wir wollen auch Erntedankfest feiern und dabei zurückblicken auf Gottes Segnungen und Schutz in der Vergangenheit. Aber bei diesem Erntedankfest wollen wir auch vorausblicken auf die Ernte der Weltzeit bei Christi Wiederkunft. Und wollen diese Wiederkunft Christi, die auch bei uns im Namen Siebenten Tags Adventisten mit drinsteckt, auf diese Art und Weise verkündigen. Was werden wir tun, wenn wir im himmlischen Kanaan sein werden? Gott loben, richtig? Wofür haben die Israeliten Gott gelobt? Für die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, für die Bewahrung in der Wüste und auch das Bewusstsein, dass die Sünden vergeben werden. Wofür werden wir dann Gott loben? Dass wir Gott in unserem Leben finden durften, dass durch seinen Opfertod am Kreuz die Versöhnung ermöglicht wurde, für seine Führung aus der Finsternis der Welt hinein in sein wunderbares Licht und seine Wiederkunft, um uns nach Hause zu holen, in eine Welt ohne Sünde, ohne Leid und Schmerz. So wie also das Laubhüttenfest ein Erntedankfest war, ein Gedächtnisfeier für die Erinnerung und den Dank für Gottes Bewahrung und Gottes Segen und ein Hinweis auf die Welternte war, so wollen wir heute das Erntedankfest feiern, als Dank für die Ernte, als Dank für die Führung und den Segen Gottes und als Verkündigung der Wiederkunft Jesu. Und das sollte wie sollte das Laubhüttenfest gefeiert werden? Mit großer Freude von ganzem Herzen. Das wollen wir heute auch tun. Amen.